Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er schaffte 2009 mit dem 1. FC Nürnberg den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, coachte die Bundesligamannschaft der Klubberer ein halbes Jahr, anschließend war er Co- und Cheftrainer beim Hamburger SV. Es folgten 4 Stationen im Ausland, unterbrochen von einem Engagement beim 1. FC Magdeburg. 2 der Auslandsstationen waren in Ungarn, er wurde dort Pokalsieger. Außerdem arbeitete er in Griechenland und zuletzt bis Sommer 2022 als Trainer und Sportdirektor beim FC Wacker Innsbruck in Österreich. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen an Michael Oenning. Hallo Michael.
Hallo Stefan.
Schön, dass du dabei bist. Auslandsstationen sind spannend, darüber möchte ich natürlich auch mit dir reden, weil man da immer doch andere Erfahrungen macht, ja. Von welchem Moment grundsätzlich deiner bisherigen Trainerkarriere wirst du ganz sicher auch in 30 Jahren noch mit funkelnden Augen berichten?
Ja, waren viele. Klar, wenn man einen Pokal gewinnt, dann ist das schon ein bleibender Eindruck, ne, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man hätte tatsächlich was erreicht in seiner Trainerkarriere. Ne? Ich finde es spannend, dass du meine Cheftrainerposition genannt hast. Für mich zählt das, was vorher war, eigentlich auch immer dazu, weil das, glaube ich, ein großer Bestandteil ist, diesen Beruf auch irgendwie zu lernen und irgendwo anzunehmen. Insofern ist es noch ein bisschen mehr, aber spannend ist zu sehen, ja, das stimmt, ich bin also relativ schnell ins Ausland gegangen.
Weil? Was hat dich da am meisten gereizt?
Naja, ich bin, glaube ich, wenn ich jetzt, muss ich wieder überlegen, ich glaube 2004 habe ich angefangen in Gladbach als Co-Trainer und hatte dann bei 5 Erstligisten gearbeitet. Da war irgendwie so der Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, ich muss mich nochmal neu erfinden. Ich muss das mal überprüfen, ob das geht, einer anderen Kultur, anderer Sprache vor allen Dingen. Das war mir auch wichtig, mal zu sehen, wo die Unterschiede sind, weil ich glaube, dass es gerade in den letzten Jahren viele Trainer dann auch gemacht haben, die ich kenne, die so aus meinem Alterskreis sind. Es ist nochmal etwas, was ich glaube, was dir hilft, den Fußball noch besser zu verstehen, weil man über viel mehr Kanäle arbeiten muss, nicht nur die eigene Sprache, sondern eben auch viel mehr mit Blickkontakten, mit allen Sinnen eigentlich.
Wenn du sagst, man lernt da dann auch viel, was hast du zum Beispiel bei deinen 2 Stationen in Ungarn gelernt? Was war da so das herausragendste Learning für dich?
Ja, dass man Ungarisch nicht lernen kann, dass man in eine Sprache kommt, in einen Sprachkreis, wo man auf jeden Fall versuchen muss, sich zu verständigen. Das gilt ja für die Ungarn auch. In Griechenland war es eigentlich noch augenscheinlicher, weil man da mehr oder weniger international komplett zusammengewürfelt war. In Ungarn hatte ich sehr viele ungarische Spieler, also man war eigentlich mehr oder weniger zusammen. Aber wenn man dann so eine ganz internationale Gruppe hat, dann wird es eigentlich noch spannender, weil dann muss man wirklich versuchen, mit allem, was man hat, zu reden. Schlimmstenfalls, wenn man gar nicht sprachlich zusammenkommt, dann muss man sich halt berühren, dann muss man zeigen, dann muss man mehr oder weniger Filme dazu nehmen oder sonstige Dinge. Aber es funktioniert und das ist eigentlich das Spannende. Und wenn man dann irgendwo einen gemeinsamen Weg findet, da kann man unglaublich viel erreichen.
Ja, wie hast du es gerade am Anfang gelöst, dieses Sprachproblem?
Na, erstmal habe ich mich zurückgenommen. Ich habe erstmal unglaublich viel geguckt, habe erstmal versucht, so ein bisschen zu sehen, ist es genauso wie bei uns. Das ist ja am Anfang immer so, wenn du in eine neue Gruppe kommst, dann wird erstmal ganz genau geguckt, da wirst du geröntgt, da wirst du getestet, da wird man natürlich andererseits genau das Gleiche auch. In Ungarn war es bei meinem ersten Engagement, da war ich dann 3 Jahre bei Vasas. Das war eigentlich eine Situation, ich bin angesprochen worden kurz vor Silvester, ich glaube einen Tag vor Silvester bin ich angerufen worden, war aus dem Nichts, mich der Präsident angerufen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, in Budapest zu arbeiten, zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ein Fußballverband, der gar nicht so auf der Fußballlandkarte war. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich muss mir das anschauen. Dann bin ich hingeflogen, habe es mir angeguckt. Es war fürchterlich kalt, es war alles tiefgefroren, ein altes, riesengroßes, marodes, traditionsträchtiges Stadion. Es war eigentlich alles so, wie man es nicht haben will. Hinzu kam, dass 3 Mannschaften gegen den Abstieg gespielt haben, die auch nicht mehr Viertletzter werden konnten. 2 würden absteigen, eine würde sich retten. Eine dieser Mannschaften war allerdings auch die Mannschaft Puskás Akademie, da, dort, wo Viktor Orban mehr oder weniger seinen Wohnsitz hat, also seine eigene Mannschaft. Also eigentlich gar nicht zu schaffen. Und wir haben es trotzdem gemacht und das war auch der Reiz in der Geschichte. Und nach nach 4 Monaten sind wir am letzten Spieltag, in der letzten Sekunde mehr oder weniger, sind wir in der Klasse geblieben. Und das hat so viele Energien freigesetzt und auch letzten Endes auch in der Gruppe so viel ausgelöst, dass wir danach quasi durch geschnitten Brot gegangen sind. Ne? Also in der folgenden Saison waren wir ganz lange Tabellenführer, sind ins Pokalfinale, was wir unglücklich verloren haben. Und alles war schon spannend eigentlich. Also zum Glück gezwungen, würde ich mal sagen.
Ja, interessant, dass du erstmal da hinkommst und siehst, nee, ist eigentlich nichts für mich und genau deshalb mache ich's.
Genau. Also wir hatten nicht mal vernünftige Trainingsplätze, wir hatten so eine Aerohalle, so eine Luftkissenhalle mit einem Kunstrasenplatz, mit einem sehr guten Kunstrasenplatz und die war so ungefähr 80 Meter lang. Also die Maße passten nicht, aber die Bedingungen waren gut, um dort zu trainieren. Und was man sagen muss, es waren alles junge, ungarische, sehr, wie gesagt, introvertierte Fußballer, aber die eine unglaublich hohe Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt haben, die also wirklich wie so ein Schwamm an mir gesaugt haben und versucht haben, alles irgendwie zu verstehen und mitzunehmen. Und wir sind relativ schnell an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ja eh eigentlich keine Chance, dann versuchen wir das auf unsere Art und Weise. Und wir waren die Ersten, die mit Dreierkette gespielt haben hinterher. Wir haben 3-4-3. Also das ist hinterher nach 2 Jahren gekippt. Dann hieß es, um Gottes Willen, warum denn immer noch mit Dreien? Aber am Anfang war das etwas ganz Neues. Und wir haben da wirklich sehr schnell Ergebnisse gehabt und die wir auch gebraucht haben. Und es war wirklich, wenn ich so, das ist ja nun auch schon wieder ein paar Jahre her, wenn ich überlege, das war eine ganz wilde Zeit. Da ging es von Spieltag zu Spieltag. Musste man gucken, wie man sich wieder neu positioniert hat. Und naja, bin da schon stolz drauf. Aber dieser Nichtabstieg war vielleicht sogar noch mehr, als hinterher international zu spielen und im Pokalfinale zu stehen. Ja.
Wenn du introvertierte Spieler ansprichst, an die ist es ja oft ein bisschen schwerer ranzukommen, weil die sich nicht so öffnen, nicht so oft auch den Smalltalk mit dem Trainer auch suchen. Wie hast du versucht, grundsätzlich in deiner Trainerkarriere diese introvertierten Spieler zu bekommen, auf deine Seite zu ziehen?
Also das waren ganz merkwürdige Dinge, die zusammengekommen sind auch. Also natürlich bin ich von Hause aus sehr kommunikativ und bin ja eigentlich auch Lehrer, müsste also zumindest ein bisschen didaktisches Handgepäck haben. War mir natürlich klar, du musst mit allen sprechen, du musst sie irgendwie packen. Und das war natürlich schwierig, weil viele von den jungen Spielern natürlich noch gar nicht so gut waren im Englischen sprechen, trauten sich natürlich auch nicht zu sprechen, verstanden natürlich viel, haben sich natürlich dann auch sofort mehr oder weniger gefunden. Ich habe dann relativ schnell, weil wussten natürlich, wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwo Spieler, die uns helfen können. Dann habe dann Christian Müller, der früher bei Hertha BSC Berlin gespielt hat, geholt. Und Christian war eigentlich so am Ende seiner Reise, aber ein unglaublich verrückter, positiver Typ. Und vor allen Dingen hat er sich um nichts geschissen. Also der hatte wirklich überhaupt keine Angst vor nichts und gar nichts. Und das haben die gebraucht, dass sie so einen positiv Bekloppten dabei hatten, der mehr oder weniger gesagt hat, komm, auf geht's, wir kriegen das hin. Und dahinter konnten sie sich dann gut verstecken auch. Und der Christian war auch noch in der Lage, dass er auch wenig Englisch sprach. Heißt, wir mussten also sowieso versuchen, mehr oder weniger das irgendwie zu regeln. Und dann kam hinzu, ich bin gekommen, habe ich ja schon erzählt, Silvester. Und dann ging es darum, okay, die Saison ging dann wieder, ich glaube schon Ende Januar wieder los. Was machen wir jetzt? Trainingslager, ja. Geld war in dem Sinne nicht da. Was haben wir gemacht? Wir sind nach Ungarn, nach Matrahasa. Matrahasa wusste ich aber nicht. Liegt am höchsten Punkt in Ungarn, also über 1000 Meter hoch. Und wir kamen da an, es war schon fütterlich kalt und am nächsten Morgen lag 30 Zentimeter Schnee. Also es war richtig, richtig Neuschnee. Wir hatten also auch keinen Fußballplatz mehr oder weniger zur Verfügung. Dann wurde eine Laufbahn gezogen, eine Spur rund um, das war so eine 200 Meter Laufbahn, damit wir wenigstens laufen konnten in irgendeiner Form. Und dann hatten aber einen wunderbaren Kraftraum und hatten dann noch die Möglichkeit, so einen Nebenplatz, den haben wir dann in einem Tag, haben wir den mit allem Mann zusammengeschoben, so den Schnee da irgendwie wegkriechten. Ja, und dann haben wir ein Trainingslager gemacht unter Umständen, die eigentlich, als wenn wir nach Sibirien gegangen wären. Also es war wirklich völlig skurril. Aber es hat uns so viel gegeben an der Stelle. Die sind marschiert, die haben dann natürlich, klar war auch, wir müssen fitter sein als die anderen. Wir haben also unglaublich viel im athletischen Bereich gearbeitet und haben dann noch versucht, auf dem Schneeboden so ein bisschen Fußball zu spielen. Aber es war auch mehr so eine große Teambuilding-Maßnahme. Ne? So ähnlich, ich kann mich erinnern, Jürgen Klopp ist mal mit seinen Jungs in Mainz nach Schweden gegangen und dann haben die in der Wildnis gezeltet und haben versucht, darüber hinaus irgendwie als Gruppe zu wachsen. Das hat super geklappt. Wir haben das im Grunde genommen da gemacht. Das wurde noch erschwert dadurch, dass wir Wir hatten dann in der Sportschule, es war auch eine Sportschule, Boxer und Ruderer da, also die sich auf ihre Wettkämpfe vorbereitet haben. Die hatten nicht nur einen unglaublichen Energiebedarf, die hatten auch einen guten Appetit und die gingen immer ein bisschen früher zum Essen und es gab nur einmal am Tag warmes Essen und die haben schon fast alles aufgegessen, was da war. Wir kamen also immer zuletzt und kriegten auch nichts zu essen. Das heißt, wir waren auch noch gestraft, dass wir am Ende mehr oder weniger sehen mussten, dass wir noch was zu essen kriegten. Aber wir haben es hingekriegt irgendwie. Dann ist dann der Zeugwart, glaube ich, ist dann abends noch losgefahren, hat noch irgendwo versucht, Essen zu besorgen. Wir waren ja wirklich in der Einöde. Und und das alles zusammen hat dazu geführt. Und jetzt komme ich zurück zur ursprünglichen Frage. Die meisten Gespräche haben tatsächlich in der Sauna stattgefunden. Denn die hatten tatsächlich eine Sauna. Und das war immer so der Platz, wo man dann aufeinander hockte. Und da sind alle gleich. Da stand auch nicht mehr dran, Trainer. Und dann hat man natürlich angefangen, miteinander zu sprechen. Und das hat dazu geführt, dass das Vertrauen sich entwickelt hat. Und dann haben wir das tatsächlich gut hingekriegt.
Oh, da steckt ja so viel drin. Das ist ja Wahnsinn. Also eigentlich hätte dann der Betreuer Pfeil und Bogen holen müssen, oder? Und ihr geht dann auf die Jagd, damit ihr noch was zum Essen kriegt.
Ja, wir haben was anderes gemacht. Da gibt es tatsächlich einen Skilift. Also der höchste Punkt ist sowieso markiert. Und dann geht so ein ganz kleiner Ankerlift darunter. Und wir sind zu Fuß da hoch, ne? Weil natürlich, wir mussten uns ja auch beschäftigen. Was wir unterschätzt haben, ist natürlich, wir hatten weder richtige Klamotten dafür, ne? Also Joggingschuhe mehr oder weniger. Und dann jeder Schritt doppelt, weil man natürlich weggerutscht ist, dann 30, 40 Zentimeter hoher Schnee. Aber das war auch dann wieder, ne? Also wenn man da oben ankam, hatte man was geschafft. Dann gab es da so einen ganz kleinen, ich glaube, das war so eine Art Schneepilz, so ähnlich wie man das kennt. So, und dann konnte man zumindest ein bisschen was trinken. Das haben wir dann auch gemacht. Dann sind wir runter natürlich dementsprechend schneller. Und es war einfach irgendwie so abgefahren, dass man eigentlich gar nicht die Sache an sich in Frage gestellt hat. Man hat es einfach gemacht, weil es blieb einem auch nichts anderes übrig. Na, und das war schon eine tolle Sache an der Stelle.
Und dann trotzdem, das ist ja schon eine Herausforderung, wenn man das irgendwie mit seiner Bezirksligamannschaft macht und solche Bedingungen vorfindet. Und trotzdem konntest du da die Sprache nicht sprechen. Nee, so, nee. Wie ist es dann für dich als Trainer, wenn du hast so ein schwieriges Trainingslager direkt zum Einstieg, wo ja nichts funktioniert. Das ist eigentlich eher ein Lauftrainingslager, wie man es vor 20 Jahren vielleicht gemacht hat in der Bundesliga. Und dann noch kommunizieren, ja.
Ja, und dann wurde es ja noch schlimmer, weil dann war ja auch klar, und das, leider ist es tatsächlich immer nach wie vor noch so, dass man beim Laufen relativ schnell feststellt, dass einige überhaupt nicht wettbewerbsfähig sind. Also es gab natürlich schon, die Mannschaft war natürlich ja schon komplett gebildet. Und es war ein sehr großer, ich nenne es jetzt mal jugoslawischer Block, weil die kamen wirklich aus allen Teilen. Das war, ist in Ungarn zu der Zeit eigentlich gang und gäbe gewesen. Hatte natürlich damit zu tun, dass auch viele Berater ihre Finger mit im Spiel hatten. Und viele von denen waren einfach nicht wettbewerbsfähig und passten überhaupt nicht. Und zeigten natürlich auch da relativ schnell, dass sie keinen Bock hatten zu laufen. Während das bei den jungen Ungarn genau der Gegenteil der Fall war. Und dann habe ich natürlich alle zusammengekramt, die wir noch hatten. In der A-Jugend und überall. Und siehe da, die entwickelten sich stetig, während die anderen immer mehr abbauten, weil sie natürlich dieses Tempo dann auch nicht mehr mitgehen konnten. Und das war dann auch mein Glück. Ich glaube, wenn wir unter normalen Bedingungen irgendwo nur ein bisschen auf den Plätzen trainiert hätten, dann wäre das alles kaschiert worden. Hätte man natürlich gesagt, klar, konnten die Fußball spielen in irgendeiner Form und waren auch tonangebend teilweise, weil sie eben viel extrovertierter waren. Aber sie waren Gift für die Truppe. Ne? Und das haben wir dann relativ schnell geregelt. Und siehe da, wir haben ja auch gerade in dem nächsten Jahr haben wir mit 18-, 19-Jährigen gespielt. Und das war auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte zwei Sechser, weil die natürlich jetzt in dem System auch 3-4-3, Doppel-6, auch keine erfahren. Die waren beide 18. Die haben, als sie dann 20 waren, als ich dann aufhörte, hatten die dann schon über 100 Spiele gemacht in der ersten Liga. Und das hat geprägt. Das sind beide Nationalspieler geworden. Also das waren viele von denen, die einfach durchs Spielen, hatte allerdings auch nicht zu dem Zeitpunkt auch keine anderen, sich entwickeln konnten. Und das ist so auch eine ganz große Erfahrung. Wenn ich junge Spieler habe, dann muss ich sie fördern und spielen lassen. Egal. Die machen auch Fehler, aber die werden besser. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, weil man erkennt, okay, da ist eine Grenze, dann geht's halt nicht. Aber wenn es doch geht, dann muss ich weitermachen. Dann muss ich eben nicht den 31-, 32-Jährigen holen, der dann vielleicht am Ende die Erfahrung hat und noch helfen kann an der Stelle, sondern dann muss ich sagen, ich nehme die jungen Leute. Und das war bei meiner Mannschaft so, das hat es, glaube ich, danach auch bis heute nicht mehr gegeben, dass so viele junge Leute, ich glaube, bei Michael Boris nochmal, bei MTK war es ähnlich, aber dass so viele Junge, wir haben mit 9 Ungarn gespielt, was eigentlich ganz selten vorkam. Und davon waren, glaube ich, 7 bis 20 Jahre alt. Also es war wirklich eine Fügung, die zusammengepasst hat.
das Vertrauen schenken den jungen Spielern ist auch ein spannendes Stichwort. Denn wenn du jetzt zum Beispiel einen Goalie hast und der, du siehst irgendwie vielleicht in der A-Jugend, wo du dann auch nach Spielern geschaut hast, so, jetzt ist der vielleicht viel talentierter. Also jetzt schmeißt du den rein, sagen wir mal, der ist 17 Jahre alt, du schmeißt den rein und sagst ihm, du musst ihm vertrauen und willst ihm Vertrauen schenken. Ich habe irgendwo von einem bekannten Trainer mal gelesen, ja, der hat früher, wahrscheinlich auch schon 20 Jahre her, einem jungen Bundesligaspieler sagen können, so, du spielst die nächsten 5 Spiele, egal was passiert. Wie hast du das gehandelt? Wie schenkt man Vertrauen? Sagst du ihm auch konkret so, du spielst auf jeden Fall die nächsten 3 Spiele, egal wie viele Fehler du machst, oder wie war deine Herangehensweise?
Ja, ich wäre immer sehr vorsichtig mit Versprechungen, die man vielleicht nicht halten kann, weil das, was einmal gesagt ist, steht ja auch. Ja, und man tut beiden keinen Gefallen damit. Jemand zu sagen, ich gebe dir 5 Spiele, hilft bedingt. Also ich glaube, beim Torwart kann man darüber reden, klar, weil ein Torwart braucht sowieso Vertrauen, das ist nochmal was anderes. Und dann muss ich überzeugt sein, dann geht man halt. Den Torwart kann man nicht so oder was wechseln. Aber es gibt natürlich immer auch Gründe, warum Spieler nicht spielen. Ich habe auch in meiner Co-Trainerzeit oft erlebt, wenn man schon montags einem Spieler gesagt hat, du spielst samstags. Und aufgrund der Woche und der Trainingseindrücke, wie auch immer, war man am Samstag klar, der spielt nicht. Und muss es dann entweder sagen oder man hat es gar nicht gesagt oder hat dann irgendwie gar nichts gesagt, dann ist das wie Gift. Das ist auch nicht fair und auch nicht okay, aber kommt natürlich immer wieder vor, weil man immer sagt unter dem Deckmantel, ja, das musst du professionell sehen. Nee, da muss man nichts professionell sehen, man darf das einfach nicht sagen, außer man ist davon überzeugt. Es ist auch gar nicht so gut bei manchen Spielern, ihnen zu sagen, du spielst unbedingt, weil das auch wieder Druck erzeugt. Na, Man muss sie, glaube ich, begleiten vor, während und vor allem nach dem Spiel. Ne? Also wenn sie wirklich gut gespielt haben, dann muss man sie sich trotzdem schnappen, nochmal mit denen sprechen und dass sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und dann geht's halt weiter. Und das ist ein sehr komplexer Prozess. Und da muss man auch immer wieder gucken. Vor allen Dingen, ich hatte zum Beispiel einen Spieler, der war eigentlich schon älter. Der spielte bei uns auch in der Mannschaft links außen. Der spielte 3-4 Spiele sowas von überragend, dass er selber schon gar nicht fassen konnte, dass das in ihm steckte. Und dann kam irgendwann das Spiel, wo nichts mehr ging, im Grunde genommen. Und dann kam immer das größte Problem. Und das kriegte ich immer nur, da kam ich später drauf, habe ich immer dann gelöst, wenn ich ihn dann einmal rausgenommen habe, wenn er dann mehr oder weniger mal 50, 60 Minuten zugeguckt hat. Und dann war der wie geheilt, wenn er wieder reinkam, dann ging's wieder. Aber wenn ich ihn habe weiterspielen lassen, dann hat er die nächsten 2, 3, 4 Spiele überhaupt nicht wieder anknüpfen können an der Geschichte. Hat total verkrampft. Und es war eigentlich zu sehen, dass das alles nur im Kopf stattgefunden hat. Und da war im Grunde genommen war es wichtig für ihn, ihn dann rauszunehmen, den Druck zu nehmen. Dann war der Druck wieder weg. Dann konnte der wieder durchstarten. Und das haben viele, viele Trainer vor und nach mir vor allen Dingen auch nie begriffen, wie der funktioniert hat. Und schon spannend zu sehen. Also manche Spieler brauchen, es gibt genauso immer die Spieler, denen man ständig in den Hintern treten muss, die, wenn sie richtig gut sind, nicht loben darf, sondern wo man immer mehr oder weniger nochmal einen drüber geben muss. Andersrum gibt es natürlich auch viele, die denen man ständig mehr oder weniger das Gefühl geben muss, alles ist gut. Ist eine sehr komplexe Geschichte, so ein Teamgefüge zu lesen, ist nicht so einfach.
Hast du einen Tipp für Amateurtrainer? Weil du sagst, den Spielern nicht schon am Montag sagen, dass sie am Wochenende spielen. Wie könnte man das auf den Amateurbereich runterbrechen? Würdest du am Tag vor dem Spiel sagen, hier einem Spieler, du spielst morgen? Oder hängt das auch wieder, so wie du es gerade schon erklärt hast, wirklich von jedem Einzelnen ab? Oder gibt es da was du grundsätzlich Amateurtrainern sagen könntest?
Ich hatte einen sehr klugen Trainer, der sagte schon ganz früh, ich glaube, das war sogar noch zu meiner eigenen Zeit, als ich gespielt habe. Ich erkenne meine Schweine schon am Gang. Heißt so viel wie, wenn ich mit denen zusammenstehe, in die Augen schaue, weiß ich ganz genau, wie der drauf ist. Also ne, wenn man sich irgendwann kennt, am Gangmuster. Also jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern einfach so, wie man ein Bauer wüsste, wovon ich rede. Ne, der kennt jedes Schwein einzeln, da braucht er nicht gerade sehen. Den sehe ich vom Weiten schon, weiß schon, welches Schwein das ist. Und so ist es mit Fußballern auch im Grunde genommen. Also es gibt sicherlich Spieler, die brauchen diese Sicherheit, dass sie auf jeden Fall irgendwie spielen dürfen. Dann reicht ein Hinweis. Ich muss ihm ja nicht unbedingt sagen, du spielst unbedingt, aber ich kann natürlich mit ihm über einen Gegenspieler oder sonstige Sachen reden, dass er das Gefühl hat, dass er dabei ist. Das hilft in der Regel. Manchmal ist es auch so, dass sich die Dinge entwickeln zum Abschlusstraining. Ich habe so oft im Abschlusstraining noch einen wichtigen Spieler verloren, dass der sich verletzt hat, dass man am Ende froh war, dass man sich nicht zu früh festgelegt hat, weil man dann unbefangen jemanden wieder reinschieben konnte, der vielleicht gedacht hat, er spielt sowieso auch. Also manche Probleme lösen sich dann auch von selber. Man kann natürlich auch zu dem Punkt kommen, man sagt, ja gut, jetzt habe ich ein Problem, weil die Position habe ich gar nicht, oder zumindest nicht doppelt, ja, dann muss ich improvisieren. Aber auch da hilft es, wenn man es zumindest nicht öffentlich macht. Ich glaube, wenn man die Chance hat, länger mit einer Mannschaft zu arbeiten, dann entwickeln sich diese Mechanismen, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann gibt es auch Hierarchien und dann kann jeder sich auch einigermaßen einordnen. Kommst du in eine Situation, wo alle mehr oder weniger glauben, sie sind Stammspieler, dann wird es natürlich kompliziert. Und da muss man dann auch sehr, sehr vorsichtig sein mit Aussagen, du spielst nicht und wie auch immer. Ne? Und dann gibt es eben auch Spieler, die vielleicht nicht unbedingt so gut sind, dass sie jetzt, sagen wir mal, im direkten Vergleich, der eine hat eine bessere Technik, der hat eigentlich irgendwie bessere Lösungen, die sind aber Wettkampftypen, die sind sowas von eiskalt, wenn das Licht angeht, dass sie dann Leistung abrufen und durch ihre Körpersprache so vorangehen, dass es manchmal besser ist, diese zu nehmen, die in den schwierigen Spielen stehen. Ja, ich nehme mal jetzt als Beispiel, unabhängig davon, dass Mats Hummels zum Beispiel im letzten Spiel hat überragend gespielt. Und das hat er nicht gemacht, weil er über Nacht schneller geworden ist, sondern weil er einfach genau seine absoluten Stärken ausspielen konnte. In den großen Spielen musst du stehen und musst du zeigen, ich bin da und an mir müsst ihr vorbei. Und das hilft und hilft vor allen Dingen anderen. Insofern ist es auch Thomas Müller ist ein Spielertyp, egal wie alt er ist und was man immer wieder versucht, da eben nein zu interpretieren. Diese Wettkampfmentalität kannst du einfach nicht lernen. Das ist ein Produkt der Erfahrung und der eigenen Stärke. Und das würde ich in der Mannschaft immer empfehlen, dass man da mindestens 3-4 Leute braucht, die wirklich sagen, okay, egal was kommt, wir stehen.
Das kannst du auch als Trainer nicht so massiv beeinflussen. Entweder die Typen, die du aufgezählt hast, wie Hummels oder Müller, die sind einfach so, oder kann man da noch ein bisschen was rauskitzeln, dass eben die großen Spieler in den großen Spielen auch wirklich große Leistungen bringen?
Ja, gut, jeder Spieler kommt ja irgendwo aus dem Jugendverein. Ne? Die sind ja nicht bei Bayern München oder Dortmund geboren. Also, das heißt, egal wo sie sind ihr ganzes Leben einem Wettbewerb ausgesetzt gewesen. Die mussten irgendwo in der Jugend schon immer besser sein. Die haben wahrscheinlich alle sehr, sehr früh angefangen, Fußball zu spielen, auf vieles verzichtet, sind durch die Maschine gelaufen, egal, ob sie dann im Nachwuchsleistungszentrum waren oder nicht. Heute würde ich ja behaupten, waren sie fast alle, aber früher eben auch nicht. Und wenn du dann irgendwann dann ganz oben ankommst, im Sinne, dass du vielleicht in der ersten Liga Profi wirst, dann geht die Reise ja auch weiter. Und diese besonderen Spieler sind halt eben über ihre Erfahrung Produkt eigentlich eines ganzen Lebens. Und das kann man dann nicht mehr irgendwie in 14 Tagen herbeireden. Ich kann als Trainer nicht sagen, so, du bist mein Führungsspieler und jetzt mach mal. Das ist schon so oft gescheitert auch. Ne? Auch dann so sagen, ich gebe dir die Kapitänsbinde und führe mal. Wenn ich kein Führer bin an der Stelle, wird es schwierig. Ich kann noch überzeugen über meine fußballerische Leistung, aber das ist es nicht alleine. Das kann reichen, aber in der Regel ist die Kombination natürlich noch besser, wenn ich natürlich auch ein Typ bin und mehr oder weniger vorangehe. Und wie man das erzeugt, das ist eine Aufgabe, sage ich mal, von allen Trainern, die an so einem jungen Fußballer mitarbeiten. Also es ist eigentlich ein Produkt von allen. Und erstaunlicherweise sagen auch fast alle Spieler später am Ende ihrer Karriere, wenn sie gefragt werden, wer war denn prägend für sie, es taucht immer ein Jugendtrainername auf. Immer die ganz am Anfang irgendwo mit den Jungs gearbeitet haben, die sind nicht vergessen. Ja, also da weiß man ganz genau, wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich da oben ja nie angekommen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig und man muss das als Ganzes sehen. Insofern glaube ich, muss man versuchen zu verstehen, was macht einen Spieler aus und wie kann er in meinem Konstrukt mit dem, was ich vorhabe, in meiner Spielidee, wie kann ich ihn am besten einsetzen? Und dann, wenn das dann matcht, dann hat man natürlich richtig Glück. Dann kann man richtig was bewegen.
Dann sind eigentlich auch so Spielertypen, wie du aufgezählt hast, Hummels und Müller, doch prädestiniert, auch Spielführer zu sein, richtig?
Das sind sie auch. In der Regel sind sie es ja auch in den Mannschaften. Und manche brauchen auch gar keine Binde an der Stelle. Ne? Also sie sind auf jeden Fall Spieler. Und jetzt kommt wieder noch ein anderer Aspekt. Wenn eine Mannschaft Fußball spielt, dann kann auch der Trainer von außen nur noch bedingt helfen. Wenn 80.000 im Stadion sind und das Spiel läuft, dann müssen die auf dem Platz die Probleme lösen, die da entstehen. Und das können einige besser und andere gar nicht. Und dementsprechend sieht man auch da wieder. Ne? Also da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das sind eben genau, und deswegen mögen ja auch die Zuschauer haben ja auch ein Gefühl dafür, was da unten passiert. Sie können es vielleicht nicht immer greifen und wissen natürlich auch nicht, was hat der Trainer taktisch mitgegeben. Zum Beispiel gibt es ja oft so, dass der beste Spieler wird ausgewechselt. Natürlich weiß der Zuschauer außen nicht, dass der vielleicht in der Halbzeit schon gesagt hat, ich bin verletzt, hole ich lieber runter. Aber die Absprache ist ganz klar, nach 60 Minuten, auch der Trainer weiß, dass der super gespielt hat und er ist nicht der Depp, der sagt, ich nehme ihn runter. Aber auch da ist es wichtig, dass die Spieler ein Verständnis dafür entwickeln, was muss jetzt passieren, was wollen wir eigentlich, dass sie sich an diese vorgegebenen Pläne mehr oder weniger halten. Es sei denn, der Plan ist totaler Mist. Und wenn sie es dann hinkriegen, es selbstständig zu regeln, ist es manchmal noch so, umso besser. Und das hilft auch dem Trainer wieder. Wenn er hinterher, gibt es ja manchmal, dass ein Trainer dann tatsächlich am Spiel sagt, ja, da habe ich falsch gelegen, war mein Fehler und nimmt das auf seine Kappe mehr oder weniger. Das führt viel, viel mehr dazu, dass man sich im nächsten Spiel, wenn dieselbe Situation auftritt, viel besser daraus befreit. Ich hatte auch so 2, 3 Szenen. Ich kann mich erinnern, als ich in Griechenland war, die Griechen haben sehr oft Situationen gelöst, indem sie den Spielfluss gebrochen haben. Dann hat sich halt einer einfach mal hingelegt auf dem Platz. Egal wo. Und der Schiedsrichter hatte keine Chance. Er musste irgendwann abpfeifen, er musste dahin und dann waren 2 Minuten, 3 Minuten ins Land. Egal, ob der was hat oder nicht. Aber die wussten genau, der Gegner ist gerade besser und wir sind schlechter. Also muss einer irgendwo hinfallen, sich hinlegen. Gerade in der Corona-Zeit war es ganz oft so, dass dadurch, dass überhaupt keine Zuschauer, nichts da war, war ein unglaublich schneller Spielfluss, Spielfortsetzungen waren unglaublich schnell und Spiele gingen mit viel, viel mehr Toren aus, weil man eben sich aus diesem Druck nicht mehr befreien konnte. Und man konnte ja schlecht reinrufen und sagen, so, leg dich mal hin oder mach mal dies oder mach mal das. Also das ist ja auch ein taktisches Mittel, ohne unfair zu sein. Aber es gehört dazu. Und dafür sind diese Spieler, um wieder den Bogen zu spannen, natürlich unglaublich wichtig zu erkennen, wann nehme ich den Druck raus, wann spielen wir hinten rum, wann spielen wir auf Ballbesitz, wann müssen wir vorne ins Gegenpressing. Thomas Müller ist prädestiniert. Man sieht es immer wieder. Ne? Egal, was er macht, er nimmt sie alle mit. Er läuft da an und da müssen alle mit, ob sie wollen oder nicht. Und das ist entscheidend und das ist etwas, was diese Spieler so wertvoll macht, dass sie auf dem Platz Entscheidungen treffen, ob richtig oder falsch, aber die treffen Entscheidungen.
Und einer, der jetzt die Kapitänsbinde bekommen hat, mit dem du eine gemeinsame Vergangenheit hast, an den muss ich jetzt gerade denken, wenn du über Hummels und Müller sprichst, ist Ilkay Gündoğan, ihr habt eine gemeinsame Nürnberger Vergangenheit, ist er?
Und Bochumer.
Und Bochumer, ja. Ist er der richtige Kapitän oder ist er... Ja, ist das eigentlich nicht, weil er eigentlich ein anderer Typ ist als jetzt so ein Typ Hummels, Typ Müller, der ja über seine spielerischen herausragenden Eigenschaften ja komplett unbestritten ist in der Mannschaft. Aber ist er so der Typ, der richtige oder eigentlich nicht?
Es gibt ja viele Arten von Kapitänen auch. Also ich persönlich, also ganz klar, ja, der ist der Richtige, der absolut Richtige. Es ist auch nicht so, nur weil Ilkay nicht nach außen hin laut auftritt, dass er nicht nach innen einen hohen Stellenwert hat. Einfach, er ist eine absolute Persönlichkeit. Wenn er etwas sagt, dann hat das immer sehr, 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 sehr viel Tiefgang. Also ich denke, dass der nicht nur akzeptiert ist, sondern dass er im Grunde genommen auch in der Mannschaft als absoluter Vorangeher erkannt wird auch. Mit einer anderen Art und Weise. Natürlich steht er nicht da und schreit die ganze Zeit rum. Und jetzt ist er, das hat auch damit zu tun, er ist auch keine 2 Meter groß. Also ist immer noch die Frage, welche Position spielt man? Wo ist man eigentlich? Er hat aber als Mittelfeldspieler immer die Chance auf dem Platz, auch nach vorne und nach hinten, die Dinge zu regeln, also auch verbal zu regeln. Und Toni Kroos ist der gleiche Typ. Ne? Die stehen nebeneinander. Und Toni hat noch nie Ansprüche gemeldet, dass er jetzt meint, er müsste jetzt als Lautsprecher vorangehen. Aber sie haben anderen Einfluss über ihre eigene Spielleistung, über das, was tagtäglich eigentlich passiert innerhalb der Gruppen. Und das ist auch wichtig. Und dann bleibt natürlich immer noch Platz. Deswegen können ja auch so Leute wie Thomas Müller oder auch wenn als Lange Mats gespielt hat und viele andere, jetzt will ich mich gar nicht auf die beiden nur festlegen, haben ja dann den Freiraum, um ihre Rolle zu gestalten. Also der Kapitän ist sicherlich wichtig. Der ist natürlich, früher im Amateurfußball sagt er immer, der war dazu da, der Frau vom Präsidenten einen Blumenstrauß zu überreichen und die Platzwahl zu machen. Das ist natürlich viel, viel mehr. Man darf nicht unterschätzen, der ganze Medienaufwand, der Kapitän muss sich nach jedem Spiel stellen. Der muss auf jeden Fall, egal wie es gelaufen ist, muss was sagen. Das ist auch nicht einfach, weil es eben medial sehr, sehr viel ist. Man findet sehr, sehr häufig statt und man muss auch da wieder versuchen, jemanden zu finden, der auch in der Lage ist, dem Stand zu halten. Also das ist ja, heute in Zeiten müssen ja teilweise schon die Spieler Urteile fällen über das gesamte Management, über den Trainer, über Vereinsziele, was gar nicht deren Aufgabe ist. Die sollen im Grunde genommen sehen, dass sie es auch einen Platz organisiert kriegen. Das ist schon schwierig genug. Und insofern ist es viel, viel mehr. Ich glaube, dass Ilkay auf jeden Fall das volle Paket in sich hat. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre auch jemand, der sagen würde, ich will es nicht, wenn er nicht in diese Rolle wollte. Und er will sie und er nimmt sie auch und er macht das auch gut.
Dann reden wir beim nächsten Mal weiter über Emotionen. Wir reden darüber, warum du 2004 überhaupt Trainer geworden bist. Natürlich gucken wir uns auch den HSV an, deine Zeit dort, den HSV heute und wollen von dir wissen, was ist die härteste Übung oder Spielform, die du in deinem Trainerrepertoire hast. Also noch einiges, was wir besprechen wollen im nächsten Teil dann. Deshalb erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Michael Oenning, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Freue mich sehr auf Folge 2 mit dir. Danke erstmal.
Ja, danke auch.
Tschüss, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de